Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Kannst du es noch? Können wir es noch?
Können wir es noch, ja. Das ist die Frage. Ja. Da sind wir wieder. Erholt, auch frisch aus dem Urlaub zurück.
Genau. So, nicht nur aus dem Urlaub, sondern generell aus der Ferienzeit. Wir haben uns die kleine Pause gegönnt und bist du erholt, Stefan? Konntest du viel spielen?
Ja, und ich habe schon drüber nachgedacht, eigentlich, wenn man so einen Graph hätte, wie viel Geld man ausgibt für Brettspiele, dann ist wahrscheinlich der Ausschlag im Oktober zur Zeitpunkt des Spiels am höchsten. Der Messespiel. Ja. Und am zweithöchsten wäre wahrscheinlich in den Sommerferien bei mir, weil einfach die Notwendigkeit ja auch gegeben ist. Also die Family ist zu Hause, man hat selber viel mehr Zeit, man nimmt dadurch ja auch ein bisschen Urlaub. Man ist im Urlaub, was ja auch immer eine Gelegenheit ist. Und da habe ich tatsächlich so viel Spiele akquiriert und aber auch gespielt wie sonst nie zuvor, außer im Oktober.
Aber du wolltest es auch. Du hast auf dem Rückweg von Berlin hast du die ganze Zeit gesagt, Simon, sag doch mal, was soll ich noch kaufen? Du hast so richtig in Kaufstimmung, als wäre dein Weihnachtsgeld angekommen, so ein bisschen.
Ja, das ist es leider nicht. Das ist ja das Problem.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass momentan auch viele gute Sachen rausgekommen sind und wir haben ja wirklich viele gute Sachen jetzt gespielt. Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Und also wir haben ja jetzt für mehrere gespielt Folgen auch wirklich gutes Material.
Ja, also ich muss auch sagen, dass jetzt ein paar Lokalisierungen kamen. Bin mir gar nicht sicher, womit das jetzt zusammengehangen hat. Aber vielleicht auch mit der Ferienzeit, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wo es bei dir so ist, dass du ganz viele neue Sachen ausprobierst, so ist es bei mir tatsächlich gerade in dieser Urlaubszeit so, dass ich sage, ich prüfe mal ein paar Brettspiele nochmal auf Herz und Nieren und sortiere nochmal so ein bisschen auch aus. Na, also du weißt ja, wenn ich in Urlaub fahre, dann ist mein Auto voll mit Spielen.
Der Kofferraum voll mit. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja ultra neidisch auf was ihr da erlebt habt.
Ja. Es war gigantisch wieder, eine kostenlose Werbung an der Stelle für das Vegan-Ressort. Es war ein beschissenes Wetter dieses Jahr, also wirklich die ganze Zeit schlechtes Wetter, immer wieder unter 20 Grad auch. Und wir haben einfach die ganze Zeit viel gespielt und der Inhaber hat sich uns angeschlossen. Wir haben auch mit seiner Frau und ihm zusammen, die ist auch Inhaberin, haben wir Hegemony nochmal eine Runde gespielt und so. Es waren wirklich tolle Partien dabei, dass ich Thunder Road Vendetta in dem Urlaub 9-mal spielen werde oder 8-mal. Also das hätte ich mir auch vorher nicht gedacht. Nee, also als ich das Spiel gekauft habe, dachte ich, ja, an den Brettspielwochenenden und so. Aber da sprechen wir heute nicht drüber. Das musst du noch ein paar Mal mehr spielen. Aber so waren es ganz viele tolle Titel, ganz viele tolle Begegnungen, aber auch, und das muss ich auch sagen, ich habe auch extra ein paar Sachen mitgenommen, wo ich sagte, oh, die habe ich vor ein paar Jahren mal gemocht. Können die das denn noch? Und ja, halb.
Willst du schon verraten, welches Spiel rausgeflogen ist?
Ja, also das Aye, das ist so ein brasilianisches Mancala-Spiel, was ich damals irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob es brasilianisch ist, aber ich glaube, ich habe es damals in Brasilien bestellt. Das haben wir jetzt nochmal gespielt, das ist direkt wieder rausgeflogen. Dafür ist Hungry Monkey, war auch so ein Dauerabsacker wieder bei uns, was ich auch immer noch richtig gut finde. Es ist so mal so, mal so. Sabika habe ich gespielt, das ist auch nicht über eine Partie hinausgekommen, weil ich da überhaupt kein Fan von war. Es war mir irgendwie viel zu trocken. Auch Material für eine Sonderfolge dann, aber so haben wir dann aber auch so Klassiker wie Andromeda's Edge, also Klassiker in Anführungsstrichen, ist jetzt auch noch nicht so lang raus, aber auch nochmal genutzt, um ein paar schöne Titel zu spielen, ja.
Mega gutes Spiel, Andromeda's Edge.
Ja, ich lieb's auch. Simone leider nicht so, das ist so.
Ja. Trotzdem gut, also das ist ein großes Highlight von letztem Jahr.
Absolut. Ich mag es auch, ich mag auch, wie diese, wie diese normale Box recht klein ist. Das finde ich krass, wie viel Material da reinpasst. Auch wie die Tischpräsenz nachher trotzdem ist, auch wenn man nicht diese Deluxe-Super-Komponenten hat. Ne? Absolut. Ja, und sonst natürlich auch viel gelesen. Du hast wahrscheinlich auch viele mediale Empfehlungen. Uns ist ja zuletzt der Stoff so ein bisschen ausgegangen.
Ja, das jetzt reicht jetzt wieder bis zu den genau. Herbstferien.
Ja.
Ich bin nach wie vor versinke ich in dem Manga-Sumpf. Ne? Das ist wirklich so ein Universum, was ich da komplett für mich neu entdecke. Aber ich habe da keine Empfehlung heute. Also ich hätte theoretisch welche, aber die hebe ich mir mal auf für eine andere Zeit. Stattdessen etwas an eine größere westliche Zielgruppe. Und zwar eine ganz tolle Serie. Und zwar Andor. Die Star Wars-Verfilmung von Cassian Andor. Staffel 2 ist dabei rausgekommen. Und ich fand Staffel 1 schon gut. Und das ist für mich so eine der ersten Serien. Du sagst ja immer gerne als Hater alles, was nach Episoden 4, 5 und 6 gekommen ist.
Du sagst ja immer gerne,
das ist nur, weil Star Wars ist so erfolgreich.
Rogue One fand ich super.
Rogue One, mega.
Und da ist
gut.
Ja auch Andor dabei, oder nicht?
Und ja, richtig.
Genau.
Mandalorian und so weiter. Aber das sind alles Filme, die leben ja auch in Rogue One ja insbesondere, oder auch in Mandalorian, die leben ja von dem Star Wars Hype, von dem Star Wars Feeling. Und Andor macht ja zwei Sachen anders. Und das erste ist mal dieser ganz dunkle Ton. Ne? Also das ist wirklich schon so dieses oppressing Regime des Imperiums, was dort schaltet und waltet. Und du hast schon wirklich so einen sehr negativen Touch zum ersten Mal. Also es ist nicht so diese happy, alle haben Spaß, Star Wars Familienserie, sondern wirklich so zum ersten Mal, wo eine, jetzt gerade in der zweiten Staffel, eine eventuelle Vergewaltigung stattfindet und so, solche Sachen. Also wirklich Stoff, den du normal nicht aus dem Star-Wars-Universum kennst. Fand es super gut. Also wirklich wieder eine ganz tolle Serie, die aber eben auch ohne Star-Wars funktioniert hätte, aus meiner Sicht. Mit Star-Wars natürlich noch besser, weil da natürlich auch zum ersten Mal so ein bisschen über ein paar Sachen vorkommen. Super gut, die ganze Serie braucht keinen Auftritt vom Darth Vader oder vom Imperator selber. Es kommt komplett ohne aus mit diesem, zeigt ziemlich gut so dieses dunkle Seite des Imperiums, wie auch dort, da spielen einige Leute auch eine entscheidende Rolle in der Serie und hab mich schon lange nicht mehr so gut unterhalten gefühlt, weil das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich nach so anderem Content suche, weil ich dann ja oft gelangweilt bin von der 500. Serie, die man irgendwie guckt und dann doch irgendwie alles das Gleiche ist, genau wie vom 500. Eurogame. Und da war auf jeden Fall, das wäre für mich eine Empfehlung für alle, die irgendwie ein Interesse an Star Wars haben, lohnt sich das.
Ja, ich muss mir das unbedingt noch anschauen. Mein Klient, der so Star Wars liebt, der geht mir damit auch schon die ganze Zeit auf den Keks und sagt auch, Andor ist total
Guck's
krass.
Doch mal, Simon.
Und er sagt halt auch, ne, wenn man Rogue One mag, dann kann man sich das auch, glaube ich, ganz gut anschauen, weil es halt so ein bisschen diesen ernsteren Tonus hat, aber auch eben weg von diesen klassischen Heldengeschichten, die irgendwie Star Wars immer bietet, hin zu so einer eher, ja, wie soll man sagen, ist das schon eher so, ja, nahbareren Geschichte, ne?
Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sommerferien vorbeigegangen sind, ohne dass du irgendwas Interessantes konsumiert hast.
Ja, tatsächlich, ehrlich gesagt, bin ich so ein bisschen auf Konsum-Detox gewesen dann auch im Urlaub. Also ich habe wenig konsumiert. Also klar, Comics stehen außen vor, die hebe ich mir aber genauso wie du auch geschickt auf. Aber ich habe jetzt tatsächlich gar nicht groß, ich habe ja nochmal mit The Office haben wir jetzt nochmal angefangen, weil das geht immer, eine fantastische Serie, ich weiß nicht, die wirst du so sicherlich gesehen haben, Stefan, ne?
Nee, überhaupt gar nicht. Also was? Ist mir bewusst, aber dass es sie gibt, aber bin ich draußen.
Das ist interessant. Wegen Thema oder weswegen?
Ja, Thema, Zeit.
Ja, okay.
Alles so ein bisschen. Ne?
Also es ist eine Serie, die finde ich, muss man auf Englisch gucken. Also ich habe die erste Staffel
auf Deutsch. Ist doch auch ein britisches Original, oder?
Ja, aber es gibt ja die mehrere, The Office, aber das ist natürlich amerikanische, was ich meine. Ja. Also das UK war, glaube ich, das erste. Das The Office natürlich mit Steve Carell, das ist einfach seine Paraderolle. Es ist so unangenehm und witzig, aber trotzdem sind irgendwie alle Charaktere irgendwie auf ihre eigene Art und Weise dann wieder doch wieder herzlich und sympathisch. Das so, Stromberg ist so dieses abgefuckte Beispiel dafür, wie es auch anders hätte laufen können. Der ist einfach nur widerlich, so, da hat man selten Mitleid. Und Steve Carell spielt das so gut und der ist so unangenehm und awkward in so vielen Situationen und tritt in die Fettnäpfchen rein und ist sicherlich auch kein vorbildmäßiger Chef, aber der hat so seine Momente, wo man so richtig Mitleid mit dem hat. Also es ist total interessant, wie die ihre Charaktere auch im Laufe der Staffeln schreiben. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, sondern ich wollte ein Videospiel tatsächlich in den Raum werfen. Und du wirst sicherlich davon zumindest schon mal gehört haben. Und zwar ist das Coffee Talk.
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Oute mich, ich bin...
Ja, ist ja nicht schlimm. Ist tatsächlich... Gehört. Ich würde es auch nicht mal so wirklich als Videospiel bezeichnen, sondern eher eine Visual Novel im weitesten Sinne. Also man führt ein Café, was meistens abends geöffnet hat, in so einer, ja, auch Fantasy-Welt angesiedeltem Setting. Und es kommen einfach verschiedene Gäste in das Café, man bereitet denen irgendwie Getränke zu. Das ist sehr simpel. Also du drückst 3 Zutatenknöpfe, erschaffst dadurch ein Getränk und versuchst so ein bisschen die Wünsche zu erfüllen. Aber es geht vor allem eher darum, was die für Geschichten zu erzählen haben. Und das Spannende ist, dass sie es schaffen, obwohl es so ein Fantasy-Setting ist, was mich erstmal überhaupt gar nicht so wirklich anspricht, aber so eine große Gesellschaftskritik und auch so eine Gesellschaftsbeobachtung häufig reinzubringen. Da geht es um ein Pärchen, was heiraten möchte, aber die Familien passen einfach nicht zueinander. Ja, da geht es um Kultur, da geht es um Job, da geht es um Zufriedenheit, da geht es um so viele Themen. Und dabei sieht das alles in so einer wirklich, ich sag mal, Pixel-Look-mäßig mit ein bisschen Lo-Fi-Soundtrack aus. Ich spiele das aktuell wirklich abends vorm Einschlafen noch mal eine Runde gerne. Jetzt nicht im Urlaub, aber davor. Einfach so eine Runde dauert so 10, 15 Minuten, dann hat man einen Tag. Und das Interessante ist, dass die Gäste aber immer wieder kommen. Also das sind Charaktere, die über das gesamte Spiel hinweg erzählt werden. Man freut sich immer drauf, wer kommt denn heute rein? Worüber lerne ich jetzt wieder was Neues? Ist es irgendwie der Polizist, der immer in seiner Schicht zwischendurch reinkommt? Und dabei ist es irgendwie so ein Spiel, was mich ja doch auch teilweise zum Nachdenken gebracht hat. Ich bin jetzt beim zweiten Teil gerade. Der basiert quasi auch auf dem ersten. Also es werden auch Charaktere weitererzählt. Einige Charaktere sind aber auch komplett raus. Und das ist wirklich das Gegenteil von Überforderung, dieses Spiel, weil du wirklich nicht viel falsch machen kannst. Aber es ist einfach wirklich, als würdest du dich hinsetzen und eine Art digitales Buch lesen. Na, du liest die Charaktere, du lernst die kennen, du lernst die schätzen und möchtest einfach wissen, wie es weitergeht. Und kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, weil es eben auch so ganz viele verschiedene Thematiken aufmacht und das auf eine metaphorische Ebene löst. Nicht so ins Gesicht rein, sondern dass man so merkt, okay, das erzählt einfach Geschichten aus dem Leben. Das finde ich richtig gut umgesetzt.
Okay, okay. Weil es ja nicht so viel Screentime vorm Schlafen gehen.
Ja, genau. Deshalb, also man muss dazu sagen, die Range zwischen ich gehe ins Bett und ich schlafe ist sehr groß, weil die Simone tatsächlich sehr früh aufsteht. Und somit gehe ich auch um 9 Uhr ins Bett, normalerweise, außer ich nehme Podcast auf.
Schläf um 2.
Und dann ist das okay. Aber ich kann sowieso nicht spielen, bevor ich schlafe. Also ich brauche dann eine Stunde Pause zwischen, sonst schlafe ich nicht ein. Das ist tatsächlich richtig so. Ja.
Ja, und was ja gut ist, vorm Einschlafen nochmal ein Buch lesen.
Das geht ja dann nicht, aufgrund des Lichtes.
Ja, das Problem kenne ich. Ich habe mir mal extra so eine kleine Leselampe, die du dir so ans Buch klemmen kannst, geholt. So, da ist dann das Problem, die dürfen auch nicht zu hell sein. Das ist auch ziemlich nervig, da die richtige zu finden. Also habe ich auch irgendwie 3, 4 kaufen müssen, bis es dann eine mal geschafft hat, meine Frau nicht zu nerven. Aber apropos Lesen, wie gesagt, momentan ja primär Mangas, bis auf eine Ausnahme. Und zwar gibt es so einen Zeitraum, ungefähr 2011, habe ich unglaublich viel Fantasy gelesen, beziehungsweise eigentlich wollte ich unglaublich viel Science-Fiction lesen, weil Science-Fiction für mich eigentlich immer das schönere Genre ist im Vergleich zu Fantasy, aber gefühlt gibt's da immer weniger, weil ich jetzt nicht so auf diese Hard-Sci-Fi-Sachen wie der Marsianer stehe, sondern ich mag eher die Space Opera.
Okay.
Und es ist jetzt eine Trilogie weitergeführt worden, die ich für mit eine der besten Fantasy-Geschichten überhaupt halte. Also für mich ist das so ein bisschen Platz 1, wenn wir mal kurz die beiden üblichen Verdächtigen ausklammern. Und zwar ist das Herr der Ringe und ein Lied von Eis und Feuer. Und da ist jetzt so im allgemeinen Tenor ist übrigens hier Brandon Sanderson, Sturmlichtchroniken sehr weit vorne. Also das ist auch
die liest Simone, glaube ich.
Mega großes Werk. Die Bücher sind unendlich lang und es sollen 10 Stück werden. Und habe ich auch. Und dann ist aber mein Problem immer, dann habe ich schon wieder alles vergessen, bis das nächste rauskommt. Ich warte mal, bis der mal ein paar Bücher vorlegt. Trotzdem, Sanderson lebt sehr stark von dem Worldbuilding, meiner Meinung nach. Die Welten sind super, super gut durchdacht, erfunden, also auch die anderen Bücher, die er davor geschrieben hat. Aber was mein Favorit ist nach wie vor, ist die First Law Trilogie von Joe Abercrombie. Und da ist jetzt, sind 3 Bücher, die da rausgekommen sind. Ich glaube, im Deutschen, das ist ja sehr oft, haben sie das auf 2 aufgeteilt, wenn ich mich nicht irre. Die haben auch so ganz verrückte, im Englischen haben die gute Namen, im Deutschen heißen die so Kriegsklingen, Feuerklingen und sowas. Erstmal damit anfangen, auf jeden Fall mit der First Law Trilogie. Dann kommt der erste, einer der stärksten Protagonisten über Sandan Glockter, mega cooler Typ. Sandan Glockter, einer der besten Protagonisten und Charaktere und generell, das ist Joe Abercrombies Stärke, wirklich die Charaktere gut zu beschreiben. Die haben nämlich bei ihm alle Ecken und Kanten, die haben alle irgendwelche Probleme. Und jetzt kommt der Hammer, nach der Trilogie erscheinen 3 Einzelbände, ist auch schon länger her. Und das sind Einzelromane, die dann oft Nebencharaktere aus der Haupttrilogie als Protagonist in ihrer Folge haben. Also das ist erstmal auch sehr unterhaltsam. Cool, aber sie fand ich fast noch besser als das Original. Und die Haupttrilogie wurde jetzt einfach weitergeführt und die lese ich gerade, habe ich gerade angefangen. Oft ist das bei mir übrigens immer so ein Mix aus Lesen und Hörbuch. Und das ist bis jetzt, soweit ich sagen kann, auch nach wie vor gleiche Qualität wie der Rest.
Spannend. Ja, okay. Ja, werde ich auch mal im Hinterkopf haben, tatsächlich. Ja, Brent Sanderson ist natürlich mir schon ein Begriff, aber da auch noch meine andere.
Ist übrigens auch viel, wir haben 2 Brettspiele von Brent Sanderson aus der Welt. Ne? Einmal ist einmal ist das Reckoners, das meine ich. Das ist, ich muss jetzt eben gucken, The Reckoners. Genau, ja, das ist nämlich aus seiner Romanvorlage, das hat so leichte The Boys-Anleihen. Da gibt es Superhelden in der Welt, die dann aber eher viel Böses tun.
Aha.
Da gibt's, und das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ne? Ich gucke gerade hier.
Ja, 7,7.
Genau. Ja. Und
Mistborn,
genau, The Card Game ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr oder Deckbuilding Game Mistborn.
Ja, von John DeClair übrigens, ne?
Oh, nice. Ja. Von Unstoppable, ne? Ist ja auch gerade von ihm rausgekommen.
Ja.
Oder hast du ja schon lange, lange gespielt, da warte ich auf die deutsche Version.
Ich habe mir jetzt Edge of Darkness von ihm tatsächlich noch geholt als Card-Crafting-Spiel, da bin ich auch noch gespannt.
Ja. Ich würde ja gerne Dead Reckoning spielen, du auch.
Ne? Ja, ich auch. Ich habe auch überall schon Besuche schwierig rein, dran zu kommen, aber sehr schwer. Ja, muss man echt warten.
Aber ja, Mistborn übrigens auch. Also das fand ich auch alles sehr solide, aber sehr coole Romane. Aber gefühlt, also, und das hört sich jetzt so an, es wäre schlecht, aber es lebt alles sehr oft von eben der, von dem Worldbuilding und dem Magiesystem. Gerade Mistborn ist halt sehr gut cleveres, innovatives Magiesystem. Aber ich finde die Charaktere manchmal ein bisschen zu schwach bei Sanderson. Mhm. Aber trotzdem super gut natürlich. Also lohnt sich alles, kann man alles gut lesen.
So, jetzt haben wir ja schon fast die Brücke geschlagen zu den Brettspielen.
So Stefan. Ist es.
Ja, sollen wir denn mal reinstarten in unsere Empfehlung? Oder auch Nicht-Empfehlung oder wie auch immer?
Ja, lass uns das tun und ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt.
Okay, dann muss ich schon mal wieder was länger ausholen, denn ich weiß nicht, ich meine, ich hätte in dem Podcast noch nicht über Subastral gesprochen, oder? Das ist kein Spiel, was dir bekannt ist. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, ich wollte das auch noch in der Drei-Perlen-Folge packen oder wir haben es in der Drei-Perlen-Folge gemacht. Da bin ich mir jetzt unsicher.
Das Erste, was mir auffällt, als ich es gegoogelt habe, ist Artist Beth Sobel.
So, genau, das sieht schon mal unfassbar gut aus. Und ja, man sieht auch direkt das Artwork von Beth Sobel. Ne? Das sind so schön illustrierte Naturkarten. Und was einem noch auffallen könnte, ist, dass die Autoren Ben Pinchbeck und Matt Riddle sind, die unter anderem auch Fleet the Dice Game, Motor City, Drei Schwestern gemacht haben. Also die, ja, ich würde sagen, ziemlich, wie soll man das sagen, ja, ziemlich begehrten und hochkomplexen Roll and Rides. Und die haben Subastral 2021 gemacht. Und das ist immer noch so ein Titel, wo ich sage, das ist ein super Absacker. Das kennen viel zu wenig Leute und ich meine, es ist auch nie irgendwie auf Deutsch gekommen. Und jetzt gibt es von Allplay Games eine Reimplementierung von diesem Stoff und ich habe nicht gedacht, dass ich das so gut finden werden würde. Und zwar ist da die Rede von River Valley Glassworks, was eben bei Allplay Games erschienen ist. Und Adam Hill hatte irgendwie die Idee oder wie auch immer, also er steht als Mitautor drin und hat gesagt, oder die Autoren haben gesagt, wir machen das jetzt nochmal in einem neuen Setting und wir machen das recht süß. Wir haben so einen Fluss und da schwimmen so Glasteile und wir nehmen uns Glasteile da raus und wollen eben auf eine gewisse Art und Weise punkten. Und dabei ist es wirklich ein Spiel, was sich in 5 Minuten erklären lässt. Du kannst in deiner Aktionsphase entweder ein Teil mit passender Form auf ein Plättchen in diesem River nehmen und ein angrenzendes von den beiden Plättchen leeren und die in deine Auslage legen. Oder du ziehst 4 neue aus dem Vorrat und legst die quasi als spielbare Teile dann rein. Und das ist das gesamte Spiel. Sobald jemand 17 Teile in seinem Vorrat ausliegen hat, ist das Spiel vorbei. Geht sehr, sehr fix. Das Kluge bei dem Spiel ist der Wertungsmechanismus und ich liebe dieses Spiel dafür. Und ich habe einen Moment gebraucht, also wenn du die Anleitung liest, dann hast du nicht so das Gefühl, es ist wirklich wie Subastral, weil Subastral ist sehr, ist eben kartengetrieben. Und da hast du nicht dieses haptische Gefühl wie bei River Valley Glassworks, dass du eben diese Steine nimmst, diese Steine in ihrer Unterschiedlichkeit betrachtest, Farbe, Form, wie auch immer, und sie dann aktiv einsetzt, sondern da hast du das alles mit Karten. Das ist ein bisschen abstrakter dargestellt. Aber es ist im Kern trotzdem das gleiche Spiel eigentlich, könnte man sagen. Und der Wertungsmechanismus ist eben sehr stark, denn wir versuchen eben von 8 verschiedenen Farben möglichst 7 zu sammeln, denn eine möglichst lange Strecke an unterschiedlichen Steinen gibt die Punkte, aber am Ende werden die 2 Steine nochmal zusätzlich gewertet, von denen du am meisten gesammelt hast. Das heißt, du hast die ganze Zeit im Kopf, du möchtest eigentlich so viele unterschiedliche wie möglich, weil dann hast du mehrere Reihen vollendet, aber du willst eigentlich von den letzten beiden eigentlich am meisten dir eingesammelt haben. Und jetzt kommt noch der Clou, dass alle 8 unterschiedlichen Steine in 4 unterschiedlichen Seltenheiten vorkommen können. Was es wiederum total interessant macht, denn die Steine, die wir in den Fluss reinspielen, um uns die anderen Steine zu holen, die könnten wir in den späteren Zug auch wieder rekrutieren. Das heißt, es ist auch da schon wieder wichtig, welche Farbe spiele ich wo rein. Und das ist nachher ein Spiel, was in seiner Einfachheit erstmal super ist, was optisch mich jetzt auch nochmal mehr anspricht tatsächlich als Subastral, hat so eine süße Tieroptik dann noch. Und wenn du die Deluxe-Sachen hast, hast du dann auch so Plexiteile auf einer Neoprenmatte. Ob man das jetzt braucht, nee, würde ich nicht sagen. Es ist ein recht teurer Absacker, aber das ist ein Spiel, womit du Leute, glaube ich, auch nochmal für verschiedene Wertungsmechanismen begeistern kannst. Und das ist immer herausfordernd, weil du ja immer abschätzen musst, wann spiele ich jetzt eigentlich die ja häufig vorkommenden Steine. Will ich die lieber vorne haben, aber wenn ich dann viele davon sammeln muss, dann kriege ich eben weniger Punkte, als wenn sie hinten liegen würden. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, da will man einfach noch eine Partie spielen und da will man noch eine Partie spielen. Wir haben es jetzt im Urlaub ausgepackt und es kam wirklich dann auch sehr häufig auf den Tisch. Und durch diese Haptik mit den Steinen erleichtert es, finde ich, auch nochmal diese Taktik. Es war vorher alles, wie gesagt, Karten
gekriegt. Wie lang spielt sich das? Zu zweit, zu dritt, zu viert? Oh,
also ich würde sagen, es würde mich jetzt wundern, wenn Leute mehr als 10 bis 20 Minuten daran sitzen würden. Ne? Also das ist relativ zeitunintensiv. Also im Durchschnitt haben wir 7 Minuten gespielt. Tatsächlich. Zu zweit, aber auch nur.
Ja, und das ist ja von der, das ist wirklich ein Absacker auf jeden Fall. Und du sagtest ja gerade, für einen Absacker ziemlich teuer. Teuer heißt, ich habe mal gerade gegoogelt, 45 Euro.
Ne, 35 für die Basisversion und oder 36, je nachdem, wo man es kauft. Und für die Deluxe-Variante, die ich mir jetzt, nachdem ich die normale Variante auch schon gekauft habe, mir jetzt auch nochmal gekauft habe, weil es mir wirklich so gut gefällt, zahlt man dann, glaube ich, 55. Das ist ein Spiel, womit du, glaube ich, aber zum Beispiel, wenn ich da jetzt dran denke, das mit meiner Familie zu spielen. Ja,
das wäre jetzt meine, genau, schön. Für wen ist es? Mit wem möchte ich das? Möchte ich das mit meiner Family spielen?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich ja. Es kommt ja darauf an, was deine Family dazu sagt. Ich finde, die Mechanismen sind rund und clever. Das ist immer noch ein ganz tolles System. Und dadurch, dass du ja auch eine schöne Tischpräsenz hast, das hast du ja nicht so häufig in diesem Absackerbereich. Du hast ja eigentlich eher dann dieses Kartending, würde ich jetzt sagen, im Absackerbereich.
Wie wichtig, ja, absolut. Ne? Also das ist ja Absacker
und vielleicht kann
generell
das Team, ja?
Sehr kartengetrieben. Oh, für meinen Sohn sterben da zu viele Monster drin, aber zu wenig. muss ich die Deluxe-Version haben, um diese opulente Tischpräsenz zu haben?
Nein. Also ich sag mal so, ich habe mir, wie gesagt, erstmal das Normale gekauft und mich jetzt dann doch dazu entschieden, das andere zu kaufen. Einfach deshalb, weil ich dachte, komm, jetzt...
Im normalen sind aber auch die Steinchen drin.
Die Steinchen sind in dem ganz normalen drin. Da hast du halt keine Acryl-Wasserplättchen ohne Neoprenmatte. Aber brauchst du das? Ich würde sagen, nee. Also die 15 Euro könntest du dir schon sparen. Das ist wirklich jetzt nur für Leute, die sagen, okay, das ist für mich eins der Absacker des Jahres, so wie es mir jetzt geht. Und ich weiß, das wird in meinem Regal bleiben, so wie Subastral tatsächlich seit Anfang an auch bei mir im Regal steht. Also für mich kann jetzt eher Subastral ausziehen. Ich habe jetzt River Valley Glassworks und habe eben schönere Komponenten. Ich weiß aber auch, dass ich das Spiel auch in 4-5 Jahren wahrscheinlich nochmal aus dem Regal holen werde, eben weil sich auch Subastral bei mir schon so lange in dem Regal gehalten hat.
Ist ja von der Komplexitätsstufe quasi ja auch in diesem Spiel des Jahres Bereich. Ja. Hat keinen deutschen Verlag bis jetzt, wenn ich das richtig sehe.
Irgendwie ist Allplay Games da ja so ein bisschen wenig hinterher. Ich finde das sehr schade.
Ja.
Also die haben ja wirklich ganz tolle Neuauflagen und Titel und auch Sale.
Ganz tolle Titel.
Ja. Sehr interessant und cool. Ich mag auch Things in Rings eigentlich ganz gerne, auch wenn das so ein bisschen edgy ist. Du magst Through the Desert gerne. Also es sind wirklich viele tolle Sachen. Aber ich glaube, das Einzige, was auf Deutsch gekommen ist, ist bei Strohmann das QE. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist das Message to the Stars, wird das jetzt auch irgendwie noch auf Deutsch kommen wahrscheinlich. Aber also ich sag mal so, da ist nicht der oberste Fokus darauf, dass wir eine Lokalisierung erhalten. Dafür ist es aber, wie gesagt, auch quasi sprachneutral und auch auf dem deutschen Markt so verfügbar, dass man es nicht importieren muss.
Ja. Designer übrigens auch kein Unbekannter mit Andrew Bosley von Everdell, der Designer, und natürlich von vielen anderen Titeln.
Ja, stimmt. Everdell, Tapestry, Unconscious Mind hat er gemacht. Ja, stimmt. Sehr gute Art.
Andrew Bosley hat Blood Bowl Team Manager gemacht.
Echt? Ja, mir ist die Grafik so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, es hätte noch ein bisschen schärfer sein können. So insgesamt. Das ist mir noch so aufgefallen. Aber ich kann da auch wirklich getrost hinwegsehen. Es ist wirklich auch wieder so eine ganz klassische Everdell-Niedlichkeitsoptik. Wobei ich sagen würde, die Haptik ist der große Win gegenüber Subastral. Ja.
Okay.
So sieht's
ja
aus.
Du hast ja schon angedeutet, du willst es mir schmackhaft machen, damit ich es dann mit meiner Familie spielen darf, kann, muss. Ich denke mal drüber nach. Momentan regiert hier Flip 7, ne? Das,
ja, gut, das ja schon mal, das glaube ich jetzt nicht
angedeutet.
Also ich finde, das Schöne ist, dass das Spiel so 3-4 Kniffe hat und diese aber alle richtig gut sind. Ne, diese unterschiedliche Häufigkeit von den Steinen, dieses, ich spiele die Farbe rein und könnte sie theoretisch später wieder rausholen. Dieser Wertungsmechanismus. Das ist eigentlich das, was das Spiel richtig gut macht. Und viel mehr macht das Spiel aber auch nicht. Na, und das ist so selten in dieser Knackigkeit, dass du es auch wirklich Leuten zeigen kannst, die im Hobby nicht drin sind.
Nur gut.
Sehr gut. Schauen was hast du uns mitgebracht?
Ja, okay, jetzt muss ich meinen Plan natürlich kurz umwerfen, damit das thematisch passt, weil wir sprechen ja über Absacker und ich habe einfach eine ganz andere Definition von Absackern hier. Und nein, also natürlich ist mir bekannt, was der normale Absacker ist. Trotzdem, ich habe ein Spiel mitgebracht, was folgende Situation anspricht. Und zwar, wir sind zu einem etwas komplexeren Spiel verabredet, einem Expertenspiel, einem Eurogame. Wir spielen das Spiel zu Ende und stellen fest, ja, wir haben noch eine Stunde Zeit. Und wir wollen jetzt eben nicht, da wir schon eben anspruchsvolle Gamer sind, wollen wir nicht ein billiges 1,5 Komplexitätsspiel des Jahresspiels spielen, sondern wir haben noch mal Lust, hier mal richtig kurz was nachzudenken. Da bietet sich natürlich immer jedes Flip and Write an. Aber ist ja auch immer langweilig und dann spielt ja jeder doch immer nur für sich. Also wir brauchen ein bisschen Interaktivität. Da ist meine Empfehlung eigentlich immer Furnace. Furnace ist also dieses super Spiel nach einer knackigen Runde. Absoluter, tolle Sache. Habe ich schon mal drüber gesprochen. 3 bis 4 Leute, das. Jetzt haben wir aber mal ein neues Spiel ausprobiert, was so diesen Zweck erfüllt. Mhm. Und zwar ist die Rede über Rebirth von Dr. Rainer Knizia, wie soll es sein? Einer seiner vielen Errungenschaften aus dem letzten Jahr. Und erscheint es dieses Jahr bei Frosted Games. Kann man momentan vorbestellen für, glaube ich, auch irgendwie so fast 10, irgendwie normal kostet über 50 und da ist es jetzt irgendwie bei 45 in der Vorbestellung. Das Spiel ist natürlich so ein typischer Knizia. Das heißt, erstmal thematisch ist das total egal. Es spielt irgendwie in Schottland, Irland. Es hat ein pompöses Cover. Aber dieses Thema könntest du komplett austauschen gegen irgendwas anderes. Hat auch so mit Windparks oder so irgendwas zu tun. Oder also nicht, also so ein Pseudo Sunavalo ähnliches Esker-Setting. Ja, aber nobody cares. Ne? Also hier regiert die Mechanik. Und das kann man jetzt auch schon mal erahnen, dass das natürlich ein vor allem mehr mechanisches Spiel ist. Nichtsdestotrotz, was ich ja immer öfters jetzt wahrnehme oder empfinde das zumindest, habe ich immer früher gedacht, so die Knizia-Spiele, ne, das sind halt so diese typischen deutschen Produktionen, meistens weniger interessant. Das ist hier nicht der Fall. Und zwar, das sieht schon sehr schick aus. Das Cover ist sehr schick gemacht worden. Und die es gibt da Figuren in dem Spiel, so Castles, also so Schlösser und Kathedralen, die man da draufsetzt. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das auch diese gleiche Herstellungsmechanismus wie bei Kutna Hora mit diesem sehr hochwertigen, du kennst dich da besser aus.
Das Rewood haben sie es ja genannt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es, ob es bei Rebirth wirklich genau das gleiche ist. Ich habe es ja auch nur einmal gespielt. Aber es sind auf jeden Fall schöne, wertige Dinge. Ja.
Genau, die wirklich was hermachen. Also das ganze Spiel, das sieht schon richtig schick aus. So, die große Stärke von Rebirth ist auch hier, dass das erstmal ultraschnell erklärt ist. Ziehe ein Teilchen aus einem Sack und platziere es auf ein Feld. Das Ganze an sich ist so ein Area-Control-Spiel. Wir haben 3 unterschiedliche Teilchen, wovon 2 eigentlich identisch sind. Ne, die Nahrungsfarmen und die mit dem Blitz, die Stromfarmen. Und die haben 2 unterschiedliche Regeln, wie du die platzieren kannst. Die einen kommen in die Städte, die anderen irgendwie auf die Karte. So, das war's eigentlich schon. Mhm. Du hast generell 5 verschiedene Arten, wie es Punkte gibt. Einmal in dem Moment für die 3 verschiedenen Plättchen. Dazu kannst du noch eben diese Burgen, die du dann da draufstellst. Dann hast du so einen kleinen Area-Control-Mechanismus um so Burgen drumherum. Wer da die meisten angrenzenden Felder hat, kriegt dann die Burg. Das wechselt durchaus mal im Laufe des Spiels und so weiter. Und das war's auch schon. Und tatsächlich, ich habe das Spiel dreimal, glaube ich, erklärt. Und jedes Mal fragt man mich immer, okay, ich darf nur eins rausnehmen, ist das richtig? Also die Leute erwarten tatsächlich immer, dass man vielleicht mehrere ziehen darf, um sich dann eins auszuwählen. Und da können wir schon mal auf das Gefühl des Spiels eingehen. Das ist nämlich eine absolute Leichtigkeit. Ne? Also das Spiel spielt sich wirklich so locker herunter, eben auch, weil du nur ein Teil ziehst und die einzige Entscheidung, die du dann treffen musst, wo platzierst du es denn? Und da hat, finde ich, der gute Mann auch wirklich wieder sehr viel richtig gemacht, weil du immer so ein bisschen sehr viele Möglichkeiten hast. Du hast, oft bietet sich irgendwas an mathematisch, weil große Gruppen belohnt werden. Dann hast du aber gewisse Zielkarten, die sagen, okay, hab eher 2-3er-Gruppen von irgendwas. Dazu willst du diese Kathedralen haben, du willst die Objekte, Karten einsammeln und so weiter und so fort. Und das ist allein schon da unglaublich gut gelungen. Es sei an der Stelle mal kurz gesagt, es gibt 2 Versionen von dem Spiel. Einmal ist es Schottland, das ist die Einsteiger, die normale Variante sozusagen, und auf der anderen Seite der Karte wird Irland gespielt mit zwei größeren Unterschieden, die das Spiel nochmal leicht verändern. Aber ich weiß ja, Simon, du hast es ja auch gespielt und ich mache mal kurz an der eine kurze Pause, um dir mal die Möglichkeit zu geben, hier rein zu grätschen.
Ja, also ich muss sagen, ich fand, das war genau, was du sagtest, so ein locker leichtes Ding. Das fand ich richtig gut. Also die Regeln sind relativ schnell erklärt, es hat dann doch irgendwie Spieltiefe, aber ich hatte in der Erstpartie auch das Gefühl, dass ich dachte, nee, also so richtig gut gespielt habe ich jetzt noch nicht. Und ich muss das jetzt eigentlich schon noch ein paar Mal mehr spielen, um da noch ein bisschen bessere Entscheidungen zu treffen, weil es ja dann doch auch ein Gegeneinander auf der Map ist. Und man ja eigentlich auch einschätzen muss, was macht denn jetzt der andere gleich? Und ich fand das richtig gut. Ja, mir hat das gut gefallen. Also ich muss auch sagen, das wäre so ein, wenn du mir das jetzt am Brettspiel treffen, würdest du sagen, komm, lass doch jetzt nochmal eine Runde Rebirth, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben insgesamt zu wenig Spiele, oder wir müssten vielleicht auch mal eine Top-Liste dazu machen, so Top-Spiele für nach einem Eurogame, was trotzdem das Hirn fördert, in unter 60 Minuten, müssen wir uns einen knackigeren Titel noch überlegen. Ich hätte da auch noch ein paar einzuwerfen, die in eine ähnliche Kategorie schlagen. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass das genau so ein Spiel ist, was dann auf den Tisch kommt. Ja, ich finde, das ist kein belangloses Spiel. Ich würde auch sagen, das ist von der Taktik schon nochmal, ja, auch wirklich auf dem Kennerniveau. Mich würde das nicht wundern, wenn man das vielleicht auf der Empfehlungsliste nächsten Jahres vielleicht auch wieder finden wird. Ich mag die Optik auch total gerne. Es ist so schön bunt. Es ist irgendwie, es bringt auch einen so ein fröhliches Spielgefühl. Es ist nicht so destruktiv irgendwie, obwohl es ja trotzdem konfrontativ gegeneinander ist.
Und also ich weiß nicht, ob es jetzt einfach an den Gruppen lag, mit denen ich gespielt habe. Es waren auch wirklich schöne, schnelle Partien. Und obwohl wir zu viert gespielt haben, wenig Downtime, sobald alle mal das Spielprinzip verinnerlicht haben, geht das wirklich zack, 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 schon fast so zu dem Punkt, dass man aus Versehen schon mal jemand übersprungen hätte, in die Richtung gedacht. Und ich finde auch wirklich, dass es eins der wenigen Spiele ist, die eigentlich so im ein Paket haben für alle, also die eine große Range haben, also dass du das mit Einsteigern spielen kannst, also beim Pärchenabend bis hin zu Leuten, wo wir jetzt letztens Dune Imperium Uprising gespielt haben. Mit der gleichen Gruppe haben wir dann das auch gespielt, wo alle dann trotzdem auch nicht sagen, ja, das langweilt mich jetzt, weil, nee, du bist schon gefordert, eben auch, weil du gucken musst, was machen die anderen, wo gehen die anderen hin? Gerade durch das Akkumulative der Punkte musst du ja gucken, dass dann auch keiner sich so eine große Gruppe aufbaut und dann findet sogar manchmal auch so ein bisschen Tabletalk statt bei so einem Spiel, was ja eigentlich gar nicht so konfrontativ ist per se.
Ja.
Und du sagtest das gerade schon ein bisschen und ich finde, weißt du, wir leben in einer Zeit hier, wo wir das kriegen ein Eurogame ums nächste, ne? Und das sind alles gute Dinger dabei, aber das hier ist ein Titel, der für mich mal wirklich sowas macht, was ich von der Tiefe, also wo ich sage, das ist so eine Range, das ist ein schöner Absacker in Anführungsstrichen. Und dieses Spielgefühl, das hatte ich in der Form, kenne ich das gar nicht fast, würde ich sagen. Das war ein bold Statement, jetzt nicht lange drüber nachgedacht, vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Kannst du ja gerne sagen, was dir dazu einfallen würde. Aber das ist etwas, so ein neues Spielgefühl, neu hier, ne, auch jetzt nicht überbewerten, aber das ist ein Spiel, das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, also finde es wirklich sehr, sehr gut für das, was es sein will. Und wir haben jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal auch die andere Seite gespielt. Die habe ich, kleine Side-Note, im Shut Up and Sit Down Review haben sie gesagt, dass sie die gar nicht gespielt haben. Weil sie sagen, braucht es, glaube ich, gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, noch im Kopf habe. Ich fand die tatsächlich auch sehr gut. Also wir haben, in der gleichen Gruppe hat die ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und was ich an, noch kurz dazu, da hast du, ist noch ein bisschen konfrontativer. Die Objectives sind nämlich offen. Also es liegen 8 Objectives offen. Es kommt ein kleines Problem, was vielleicht dann wieder diese Leichtigkeit rausnehmen kann. Du hast so Zusatzaktionen, die du auf dem Board triggern kannst. Und das sind dann auch mal so Sachen wie, lege ein zusätzliches Blättchen, was dadurch ein bisschen diesen Flow rausnimmt. Ja, also das schadet so ein bisschen dem Gesamtkonzept, aber erhöht dadurch die spielerische Komplexität. Also hast du viel mehr Sachen, wo du zwischendurch mal nachdenken musst, weil du auf einmal ein paar mehr Möglichkeiten hast. Fand ich trotzdem sehr, sehr gut. Und ich liebe ja so generell solche Sachen, wo du sagen kannst, ich habe immer, wie heißt das, Tavernen vom tiefen Tal, ne, wo du so ganz billig einsteigen kannst. Das ist jetzt nicht das Gleiche, aber mit Zimmer frei und so weiter wird das ja dann doch ein recht komplexes Spiel. Und hier hast du dann auch nochmal so einen kleinen Twist, wenn du es öfters mal mit der Gruppe gespielt hast, können wir sagen, so jetzt kennen wir es alle schon gut, hier legen wir jetzt nochmal eine Schippe drauf. Eine kleine Schippe ist es aber auch nur, kleines Sandhäufchen. Und dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Also man hört es vielleicht raus, für mich, ich bin extremst begeistert von dem Spiel, freue mich super, dass das in meiner Sammlung ist und ja, für mich auf jeden Fall schon mal ein spielerisches Highlight dieses Jahres, auch wenn es letztes Jahr schon erschienen ist.
Ja, cool. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt das innovative, mega krass neue Konzept. Ich finde, das sind schon so gewohnte Mechaniken, aber schön verpackt. Und ich bin mal gespannt.
Was wäre denn dein, wo würdest du sagen, denn was wäre denn dein Gegenentwurf dazu?
Einen Gegenentwurf habe ich nicht. Also ich glaube, wenn wir da jetzt lange drüber nachdenken, das sollten wir auf jeden Fall tun. Also mir fallen ad hoc Spiele ein, die ich jetzt nicht droppen werde, damit wir uns die Folge dann nicht, ne, wollen wir nicht spoilern. Aber ich glaube, dass das ein Markt ist, der gerne auch weiter bedient werden sollte. Ne? Also Ines haben wir ja auch weit und breit im Podcast schon besprochen. Das geht natürlich nicht in diese Absacker-Richtung, sondern eher von der Zeit her. Trifft es genau das, wo wir auch mehrfach jetzt beim Spieltreff gesagt haben, wir haben jetzt noch eine Stunde, was machen wir? Eine Runde Ines, okay. Aber das ist natürlich deutlich härter von den Überlegungen. Ne?
Genau, mir geht es ja wirklich nicht nur um die Zeit, sondern wirklich um dieses Spielgefühl. Ne? Dass du wirklich sagst, das ist, holt alle ab. Also das holt eher als ein anderes Spiel. Und natürlich wirst du auch hier Leute sagen, ich glaube, du wirst natürlich eher Leute sagen, die haben das mir zu wenig.
Ja, aber ich glaube, ich habe ja schon gesagt, ne, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das zumindest, dass das in die engere Auswahl genommen wird, auch von vielen Leuten, um auch das ins Rennen zu werfen für nächstes Jahr, ob es jetzt die Jury ist wer auch immer, definitiv. Weil das orakelt. Aber das ist ja ein Spiel, wo ich jetzt sage, damit machst du wenig falsch. Ne? Das gefällt den Leuten. So, ich finde, das ist für mich jetzt kein Spiel, wo ich sage, das wird auf jeden Fall, hat das Riesenpotenzial, meine Top 100 zu kommen, aber das muss es auch nicht. Es kann auch einfach nur ein guter Absacker sein, den ich immer gerne mitspiele. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und vielleicht, wenn ich es jetzt noch ein paar Mal mehr spiele, vielleicht wird es ja immer noch besser. Das ist ja auch immer noch das Potenzial. Deshalb sprechen wir ja meist erst über Spiele, wenn wir sie ein paar Mal gespielt haben. Deshalb bist du mir da jetzt einfach ein bisschen mehr voraus.
Ich kann auch sagen, ich habe es bisher zu dritt und zu viert gespielt und fand es in beiden Settings sehr gut. Ich glaube, ich will es nicht zu zweit spielen. Ja. Ich guck mal kurz, BGG sagt, geht wahrscheinlich. Vielleicht probiere ich es einfach mal des Podcasts wegen aus, aber generell, ne, das ist, glaube ich, so ein Spiel, das will zu dritt oder viert gespielt werden.
Und ich hau den André an, dass er es nochmal mitbringen soll. Sehr gut. Ein Spiel, was wir nicht, also was ich nicht mehr mitbringe, weil ich es mittlerweile schon wieder weiterverkauft habe, ist das Spiel, was eine kleine Überraschung war auf der Kennerspiel des Jahres Longlist. Und zwar ist das Kauri. Ja, ein Spiel, wo Stefan direkt zugeschlagen hat, das gespielt hat, gesagt, ja. Und ich gesagt habe, egal, ich probiere es jetzt. Ich will es jetzt wissen, wie es ist. Und ich habe es, ich will jetzt nicht sagen, auf Herz und Niere geprüft. Ich habe das an einem Spieleabend mehrfach mehrfach gespielt. Wir haben echt einige Partien dann gezockt. Und ich muss sagen, Ersteindruck, ne? Der Eindruck von dem Spiel ist, das ist eigentlich ganz cool. Es bleibt dann aber doch ein bisschen zu flach. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ja, wollen wir vielleicht noch kurz ein paar Sachen zum Spiel sagen?
Ich dachte erstmal deine Meinung, damit die Leute gecatcht haben jetzt.
Ja, ich weiß nicht, ob wir die da noch viel mit catchen, weil ich werde es ja nicht so viel. Also tatsächlich liegt es unten, wir haben unseren Stapel, wo ich das mal der Familie offenbaren wollte. Mhm. Das steht noch aus. Generell reden wir ja hier über das Root Ultralight, also ich habe schon extra Ultralight gesagt, weil das ja wirklich, und wenn wir das Wort Root in die Hand nehmen, dann heißt das einfach, wir haben vier Fraktionen, die sich alle leicht unterschiedlich spielen oder unterschiedlich spielen.
Sehr stark tatsächlich sogar, würde ich sagen.
Ja, okay, doch. Also, ne, ja, ne, du hast so ein paar Grund. Jetzt nicht so stark wie bei Root, hätte ich gesagt, oder? Das ist ja schon so ein Vagabund oder so, ist ja schon anders. Aber. Und du hast so ein bisschen auch konfrontatives Happening auf der Map. Und das Spiel ist erstmal für mich, das ist ein Spiel, das möchte ich gerne mögen. Mhm. Ich habe es jetzt zu wenig gespielt, würde ich sagen, dass ich mir da so ein finales Statement erlauben kann. Aber die zwei Partien, die ich gespielt habe, die waren auch so, ganz nett. Ist okay, kann man mal machen.
Ja, genau so ist es nachher dann bei mir auch gewesen. Auch wenn ich das Spiel vom Grundsatz super interessant finde. Also es spielt quasi die Kolonialisierung von Neuseeland, soll es wohl darstellen. Und dabei geht es darum, dass der Engländer mit den Possums, die er mitbringt, um Felle zu jagen, quasi in Neuseeland ankommt und sich erstmal ausbreitet und den Kiwi, und die ganzen Bäume da abholzt, damit der Kiwi ist halt traurig, er überlebt deshalb weniger. Und währenddessen sind da auch noch die Einwohner von Neuseeland, die ja da auch nicht so, die einfach eben gucken, wie sie durchkommen, ihre Tempel da errichten. Und was man als erstes sagen muss, das Interessante bei dem Spiel ist ja wirklich, dass der Kiwi und der Engländer eine besondere Beziehung haben, denn irgendwann im Spiel kommt es dazu, dass der Engländer einen Gewissen entwickelt und dann plötzlich die Possums jagt, statt auf die Bäume und die Kiwis zu gehen quasi. Und das ist eigentlich so ein schöner Turning Point, auf dem man auf jeden Fall auch irgendwie spielen sollte als Kiwi, was aber für mich auch so ein bisschen eine Hauptkritik an den Mechaniken ist, dass man eben sehr wenig mit seinen Karten macht. Ja, es ist wirklich genau einfach, ich spiele eine Karte aus und setze einen Baum hin. Ich spiele eine Karte aus und lege irgendwo noch einen zweiten Kiwi dazu. Genau.
Und
ich
schiebe
irgendwo eine Leiste nach vorne.
Hundertprozentig ist genau das, was mein Problem ist. Ich finde, die Aktionen selber fühlen sich seltenst belohnend an. Hm. Und das absolut antiklimatischste empfinde ich als Kiwi-Spieler, wenn du dann diesen Tracker von dem Engländer ein Stück weiter bewegst. Also das ist dann deiner wenigen, weißt du, du hast ja auch gar nicht so viele Aktionen, ne? Was sind das, 20 insgesamt? 5x4 oder irgend so? Oder war es ein bisschen mehr? Und dann ist eine davon, du schiebst ein Plättchen ein Feld weiter. Es fühlte sich so unbelohnt an einfach. Ich dachte so, okay, gut. Das war jetzt mein Zug. Herzlichen Glückwunsch.
Ich meine, der Reiz kommt natürlich davon, dass man sagt, ich will jetzt jede Fraktion mal spielen. Und die spielen sich auch wirklich komplett unterschiedlich. Und es hat auch bei uns geklappt, dass unterschiedliche Fraktionen gewonnen haben. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man jetzt im ersten Moment denkt, boah krass, die eine Fraktion ja viel zu stark oder so, wobei man das eh nach so
vielen Partien niemals sagen kann. Da brauchst du ja mal viele Online-Partien für. Um
das. Aber ich fand das auch sehr interessant, dass zum Beispiel ich den Engländer ganz anders gespielt hatte als der Mitspieler zuvor. Und dass trotzdem beides recht gut funktioniert hat. Dafür sind aber die Fraktionen auch eben, ja, manche auch einfach weniger spannend, ne? Das muss man eben dazu sagen. Also der Engländer ist sicherlich die interessanteste Fraktion, die man spielen kann, während ja der Kiwi dann wirklich so ein paar Sachen hat, wo er wirklich auch sehr antiklimatisch spielt, weil er eigentlich die ganze Zeit nur seine Leute verliert und versucht, möglichst viele Punkte dadurch zu bekommen, dass eben neue irgendwie vielleicht noch wohin kommen oder welche schützt. Ja, also ich würde sagen, mechanisch ist das ein Spiel, was, glaube ich, für viele Leute super interessant ist, die noch nicht so viel gespielt haben. Ne, auch zu zeigen, guck mal, das funktioniert, dass jeder ganz anders spielen kann und das greift alles irgendwie ineinander. Ich glaube, das kann eine gewisse Faszination schon auslösen, aber es ist halt wirklich sehr seicht. Ne, also auf dem Kennerniveau seicht schon, aber ich habe das Gefühl, sie haben da doch ein bisschen zu viel vielleicht weggestrichen. Vielleicht wäre Root, das Kennerspiel, vielleicht hätte man da auch noch ein bisschen mehr zumuten können. Habe ich so den Eindruck gehabt.
Ja, oder halt mit einer Einsteigervariante arbeiten und dann eine, wenn du dich da ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigt hast, dass du sagst, okay, jetzt kommt noch eine gewisse Komplexität hinzu. Es ist ja auch, ich weiß, wie gesagt, es mit Vorsicht zu genießen, vielleicht ändert sich das noch, aber auch diese ganzen Spezialfähigkeiten, die ja dann natürlich sich in der Regel, auch ein paar davon fand ich auch so ein bisschen komisch. Aber es sind dann auch Sachen, die sind ja auch schnell bekannt, ja, dass du dann eben um den Vulkan herum ein bisschen vorsichtiger bist mit den Kiwis. Hm. Und daher, ja, also ich finde es auch, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich schau mal, ich werde es versuchen, nochmal zu spielen. Vielleicht erscheint es ja auch irgendwann mal so auf Board Game Arena. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Spiel, wo man mal
das könnte man
an so einem Abend einfach mal drei, vier Partien mal spielt, um so ein bisschen noch mehr zu verstehen, was es, wie tief es denn wirklich geht. Aber ja, Ersteindruck war ja. Ja, braucht man nicht.
Ja, dazu kommt noch tatsächlich, das fand ich ganz interessant, das haben wir ja bei der Spiel des Jahresverleihung auch nochmal aufgeschnappt. Oder es war kurz Thema, dass das tatsächlich gar nicht so aufgeschlossen ist, wie man so manchmal denken würde. Ne? Also es wirkt ja als erstes als ein Thema, was sich jetzt mal wirklich kritisch mit der Kolonialisierung und so auseinandersetzt. Und ich finde das super. Das Problem ist dann aber, dass es halt zwei Franzosen sind, die dieses Spiel entwickeln. Beziehungsweise bei Boardgame Geek wird komischerweise nur einer genannt. Vielleicht ist es auch nur einer und der andere ist halt nur Illustrator. Auf jeden Fall ist es so, dass auch Neuseeländer gefragt wurden, denn soweit ich mich erinnern konnte, war es, glaube ich, Endeavor die Tiefsee, wo die ja gewonnen hatten und wo die Autoren, meine ich, nämlich aus Neuseeland kamen. Und es ist wohl so, dass es nicht unbedingt eine so toll politisch korrekte Darstellung ist von den Maori. Und es wohl auch da, ich sag mal, mit ein bisschen mehr Recherche eine andere Darstellung hätte geben müssen. Und das ist natürlich schade bei so einem Spiel. Das kann man ja vorher irgendwie abklären. Jetzt ist das natürlich ein kleiner Verlag. Aber das ist für mich dann auch keine Entschuldigung, wenn man irgendwie sagt, ja, wir wollen eigentlich ein Spiel rausbringen, was sich damit kritisch beschäftigt. Zeigt aber auch einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo, ja, diese Sensibilität einfach noch nicht zu 100% ja, geschehen ist. Ja, nichtsdestotrotz, trotzdem, ich finde, das ist ein Spiel, das kann man sich mal anschauen. Spielt es mal mit, weil es auch wirklich recht schnell geht. Also eine Runde geht wirklich in einer, würde ich sagen, halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, mit wem man spielt und ob jemand das Spiel schon kennt oder nicht. Aber dann merkt man, glaube ich, auch schnell, dass man nach ein paar Partien dann auch irgendwie vieles schon gesehen hat. Also es bietet für mich, also nun wirklich in gar keiner Art und Weise natürlich die Replayability wie ein Root, ist logisch. Aber ich hätte mir doch einfach ein bisschen mehr gewünscht.
Ja, und manchmal gibt es ja auch simple Mechaniken, die dann durch die Interaktivität sich dann nochmal komplex gestalten und da einfach mehr Optionen haben. Ich hatte auch, und jetzt auch wieder nach nur wenigen Partien, also zwei,
einfach das Gefühl, dass auch manche Züge einfach so offensichtlich waren. Okay, jetzt musst du eigentlich die Karte spielen, alles andere.
Ja.
Fühlte man sich offensichtlich wieder so ein bisschen gespielt. Aber ja, aus meiner Sicht.
Gerade bei dem Kiwi, wenn die Bäume abgeholzt werden.
Ja, genau. So.
Und die Kiwis noch nicht gesichert sind. Ja, natürlich musst du dann da irgendwie versuchen, dir die Sachen zu sichern. Ne?
Anyway, Kaori, interessante Idee. Vielleicht gibt es die nochmal besser umgesetzt. Und ja, aus meiner Sicht muss man das jetzt nicht haben.
Schöner Ansatz in der Umsetzung, okay.
So ist es. Ja gut, dann versuche ich mal wieder etwas Fröhlichkeit hier in diesem Podcast zu bringen. Wir haben ja gesagt, wir bringen gute Spiele mit. Ich hatte natürlich ja die Hoffnung, dass dir Kaori voll gut gefällt.
Tut mir leid. Gut.
Wir reden über ein Spiel, da hast du schon drüber gesprochen. Das ist jetzt aber gerade auf Deutsch neu erschienen. Und zwar ist die Rede über Tea Garden.
Mhm.
Ein Eurogame, ein Deckbuilder. Die hat es damals schon sehr gut gefallen. Es ist von dem Shooting Star 2024, Tomasz Holek, der drei Spiele letztes Jahr rausgebracht hat. Darunter natürlich der Mega-Erfolg Seti, der mittlerweile schon auf Platz 40 der Top 100 bei Boardgame Geek ist. Vielleicht schieben wir das mal so ein bisschen auch ans Ende, wie vielleicht die beiden Spiele sich zueinander positionieren. Aber ja, wir reden hier über ein Eurogame, das von der Komplexität immer bei so einem 3.0 liegt. Also ne, für alle, die das vielleicht noch nicht hören, das ist immer die Rate bei Boardgame Geek ist so bis 5 und alles und 3 hätte ich immer so gesagt, so ist so der Einsteiger-Expertenspielbereich, obere Kennerspielbereich hätte ich gedacht, wahrscheinlich irgendwie so 2,8, so knapp drunter. Je nachdem, ne, das ist immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne, das ist halt so ein Community-Rating, was da entsteht. Mal als Vergleich, ein Endeavor, die Tiefsee, hatte eine 2,8 irgendwas, wo ich jetzt auch sagen würde, das geht schon als unteres Expertenspiel durch. Wir haben hier ein Eurogame, und zwar ein Deckbuilder, und das hattest du schon mal gesagt, es geht darum, Siegpunkte zu generieren. Wir bauen Tee an in der chinesischen Yunnan-Region. Und die Besonderheit bei diesem Spiel ist, dass es schon sehr Eurogame-lastig ist, aber eben trotzdem nochmal auf dieses Deckbuilding baut. Jetzt ist Deckbuilding aber, würde ich sagen, hier ein bisschen anders interpretiert, also als so das, was man eventuell so kennt, weil es schon hier, also es gibt jetzt nicht hier so diese typischen Mega-Aktionskarten wie einem Klonk oder wie ein Dune Imperium, was dir nochmal irgendwelche besonderen Texte drauf hat, sondern es ist auch ein Optimieren deines Deckes nach Zahlen und Aktionen. So. Vom Spielgefühl her hat man hier, und da schließt sich der Kreis auch zu dem Rebirth, aus meiner Sicht wieder was sehr Schönes geschaffen, und zwar so ein, ich würde es mal Feel-Good-Eurogame nennen. Also du hast, jetzt greife ich doch schon mal ein bisschen voraus, im Gegensatz zu Seti zum Beispiel, wo es ja schon ein Mangelspiel ist, also du fühlst dich sehr oft sehr schlecht, oh, ich habe viel zu wenig Ressourcen, hast du hier sehr viele Möglichkeiten immer, und es ist auch nicht immer sofort ultra gut zu erkennen, war das jetzt richtig, war das falsch, ich weiß es nicht. Ja, ja. Es gibt einfach Siegpunkte irgendwie, und das war es. Und das finde ich erstmal nur für das, was es sein will, der wichtige Satz, ultra gut gelungen, ne? Weil du wirklich so eigentlich viele Möglichkeiten hast, alles bringt dich irgendwie doch ein bisschen voran. Es gibt jetzt keine Aktion, die dich, natürlich kannst du da auch schlechte Sachen machen, und du merkst dann auch, je öfter du es gespielt hast, was denn jetzt vielleicht dann doch die leicht bessere Aktion ist, aber du hast einfach auch viele, viele Möglichkeiten, weshalb dann die Kombination aus allem auch immer so ein bisschen, da guckst du, wie du noch irgendwie noch mal eine zweite Aktion machen kannst, also diese Doppelaktion machen kannst, mit indem du noch so ein paar von diesen braunen Teeblättern hast und so weiter und so fort. Das Ganze ist aus meiner Sicht passend dazu unglaublich schön illustriert. Und illustriert ist hier, also designed wäre vielleicht das bessere Wort. Ich hatte mir es hier auch irgendwo aufgeschrieben, und zwar die Künstlerin. Den Namen kann ich überhaupt nicht aussprechen. Das ist Barbara Srap,
Sisikovka, ich habe, es ist wahrscheinlich ein tschechischer Name, den ich jetzt komplett hingerichtet habe. Fun Fact, die macht eigentlich Travel Guides und hat per se ein generelles Interesse an der asiatischen Kultur. Aber das ganze Spiel, ich mag das Artwork und das Look and Feel von vorne und hinten, die Rückseite der Karten, diese schönen grünen Karten, das gefällt mir richtig gut. Die auch die Holz, was sind das, Pagoden? Ich sage immer zu meiner Frau, ich baue hier noch eine Fabrik.
Fabrik, ja, das ist also das Gegenteil von dem, genau, was Teekultur ist, ja.
Ja, genau, also das ist einfach, das geht hier Hand in Hand, also wirklich dieses Spielgefühl und so weiter. Jetzt natürlich der eigentlich, was ja für mich immer so ein Negativpunkt ist, ist zu wenig Interaktion. Also es, da hätte ich mir gerne einfach ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich muss gleich noch mal ein bisschen größer ausholen zum anderen Thema. Aber ich kann sagen, nach 4 Partien, I love it. Also ganz tolles Spiel. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ich habe, also wir haben das jetzt ja in kürzester Zeit 4-mal gespielt. Und ich habe Bock auf, also ich will auch die nächste spielen. Und ich habe da kein, ich zitiere mal, Sättigungsgefühl von einem anderen Review. Und ich gebe dir mal kurz die Chance, hier auch nochmal reinzugrätschen, aber ich habe da nochmal ein Thema, was ich da aufmachen würde, generell zu spielen.
Ja, also ich finde, Tigan ist nach wie vor völlig unterschätzt. Ja, gut, jetzt ist es noch nicht auf Deutsch rausgekommen. Es war ja bei Albi, das muss man eben dazu sagen, die Verfügbarkeit war ja eigentlich nicht da. Ne, also ich habe ja übelst Glück gehabt auf der Spielemesse, dass ich da irgendwie von jemandem, der das nicht abholen konnte, da den quasi die Vorbestellung bekommen habe von dieser Person. Und ich es deshalb ja auch so viel schon spielen konnte. Ich kann mich nur anschließen. Also diese Optik, diese Lachsfarben, das ist alles so ein bisschen auch beruhigend. Das ist so calm down. Und wir haben ja auch so eine riesig lange Tee-Tasting-Session auf einem Brettspielwochenende damit gemacht. Und dafür bietet sich das Spiel einfach an, ohne dass man jetzt sagen könnte, das ist ein leichtes Spiel. Denn ich finde, im Gegensatz zu Galileo Galilei, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat von ihm, ist das ein Spiel, was auch sehr unterschiedlich ist in den Partien. Es ist super wichtig, welche Karte kaufst du dir. Es sind wichtige Entscheidungen, ja, aber vieles fühlt sich trotzdem belohnt an, selbst wenn du vielleicht nicht die optimalste Option genommen hast. Und das Einzige, was mir nach so ganz vielen Partien jetzt aufgefallen ist, ist, dass diese Verbindungsplättchen sehr wenig Punkte geben. Ich weiß nicht, ob da einer von euch da drauf gespielt hat. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich denke, da richtig Punkte mitzumachen, ist sehr schwer. Ansonsten finde ich das total rund designt. Und wie gesagt, für mich ist so ein bisschen Rokoko in schlankerem Design. Also Rokoko ist ja auch immer noch ein schönes Spiel, auch mit einer ähnlichen Deckbuilding-Mechanik. Es geht mir einfach ein bisschen zu lang. Das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen von der Länge, würde ich sagen. Und Tigan
Rokoko,
ist
nicht
nochmal,
Tigan, ne?
Genau, ja. Und Tigan ist das jetzt nochmal komprimierter. Also das geht genau so lang, wie es sein müsste. So das Gefühl.
Finde ich auch. Also Länge hervorragend. Also wirklich auch, wir sind jetzt auch mittlerweile, wir sind ja nicht ganz so schnell wie ihr, aber auch so bei knapp eine Stunde plus minus, was auch immer, angekommen. Und das fühlt sich auch nicht so lang, nicht so kurz an, genau richtig. Passt für mich hervorragend. Ich wollte, hast du noch was? Sonst würde ich nämlich nochmal so einen anderen Punkt ausholen.
Ich finde einfach, das Spiel ist super rund. Es ist ein super rundes Spieldesign, da sind wenig Ecken und Kanten dran. Das ist einfach ein Eurogame, was aber von den Regeln her auf dem Kennerniveau ist, aber was auch von der Taktik her dann einen doch gut fordert. Ne? Deshalb finde ich das so gut. Und das Thema.
Ja, und die Rätsel, das ist nämlich genau das. Also es ist jedes Mal, obwohl es ja die Mechanik das gleiche ist. Ja. Und da komme ich nämlich jetzt so ein bisschen, wo ich ausholen wollte. Ich habe nämlich 2 Reviews gelesen, oder geschaut, besser gesagt, und da war so ein bisschen, ja, ich glaube, ich habe jetzt alles vom Spiel gesehen. Ich glaube nicht, dass das, und dann ist meine Reaktion jedes Mal, so what? Also das ist doch total egal. Also das ist ja entscheidend, ob die, also Mechanik an sich einfach gut genug ist, um auch mal gemeistert zu werden. Und ich habe immer oft das Gefühl, dass wir mittlerweile in so einer Zeit leben, wo du am besten 10 verschiedene Fraktionen haben musst, alle asynchron und dann schlecht gebalanced und noch einen Kartenstapel von 300 verschiedenen Karten, damit du noch auch schlecht gebalanced dann, damit du aber möglichst oft das Spiel wieder spielen kannst und was Neues siehst, anstatt einfach mal zu sagen, ich weiß jetzt, was das Spiel kann. Und das reicht mir auch. Und ich beschäftige mich dann mal mit dem Spiel und muss nicht sofort immer irgendwas Neues vorgesetzt bekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass so ein typisches Vielspielerproblem ist. So nach dem Motto, ja, ich möchte unbedingt sofort wieder was Neues haben, anstatt sich doch mal einmal ein bisschen mehr mit dem einen Spiel auseinanderzusetzen.
Das Problem ist, ich sag das ja selber auch mal gerne. Und ich glaube, das kommt voll auch aufs Spiel an. Bei Tigern ist es wirklich so, du hast unterschiedliche Art und Weisen, wie du in die Partien rangehst. Und klar machst du irgendwie dann ja immer wieder was Ähnliches, nicht dasselbe, aber sehr ähnlich. Aber das fordert, finde ich. Also ich finde, Tigern fordert dich in jeder Partie dann trotzdem irgendwie nochmal aufs Neue. Während mich bei anderen Eurogames das nach ein paar Partien schon, ja, auch so ein bisschen diese Abläufe vielleicht dann doch zu ähnlich sind. Ich kann das gar nicht so krass beschreiben, aber ja, ich finde es auch interessant, dass du das genauso siehst bei Tigern, weil ich kann das auch da nicht so beschreiben, weil eigentlich machst du ja wirklich relativ ähnliche Sachen, ne? Du versuchst dich auf die ähnlichen Sachen zu konzentrieren.
Genau, die Aktionen sind die gleichen, die du jedes Mal machst, aber das Rätsel ist ja immer, du musst ja immer ein bisschen überlegen und du hast immer die Möglichkeiten. Wir können jetzt mal kurz ja zu Seti rüberschauen. Bei Seti habe ich immer das Gefühl, und by the way, ne, Seti, das ist, also wenn ich einen Spieleladen hätte, würde ich das ganz oft verkaufen und das ist ein ganz tolles Spiel. Ich selber habe momentan viel mehr Spaß mit Tigarden. Warum? Weil ich bei Seti immer so ein bisschen diesen Druck habe, okay, es gibt hier einen perfekten Zug und den musst du jetzt gerade herausfinden und du hast ihn noch nicht gefunden, so ungefähr. Ne? Ja, und das begeistert ja auch viele Leute. Und daher, das empfinde ich dann oft viel mehr als Arbeit und so. Und da musst du, Gott, jetzt, was machen wir jetzt? Und bei Tigarden ist es so, ja, okay, du hast ganz viele Möglichkeiten hier. Und jetzt lass mal kurz, also sind ja alle gut. Welche machen denn jetzt am meisten Sinn, so nach dem Motto? Was
zieht dich direkt? Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Absolut.
Und ich finde, es ist auch gut so mit dem Aufbau. Das macht es ja ganz geschickt, dadurch, dass eben immer nicht alle Karten im Spiel sind. Dadurch, ne, dass also ich hatte auch schon mal mich ganz dumm in der letzten Partie jetzt ins Aus manövriert, weil ich gar nicht geschaut habe, was für Teekesselchen, Plättchen denn dort lagen und dass ich meine Pagode dann irgendwo hingebaut habe, wo die ich ganz schlechte Auswahl hatte und dann nahm das Drama seinen Lauf. Also long story short, ich glaube, die Mechaniken sind schnell klar, aber in jeder Partie stehst du immer ein bisschen vor einer schönen Denkaufgabe, die Spaß macht.
Also es sind schon Sachen, die du, glaube ich, machen musst. Also ich glaube, ohne Pagoden zu bauen, wird es schwer.
Nee, ja, klar. Ne?
Dich ja auch, also zum Beispiel diese Kreislaufleiste, wie auch immer sie heißt, das ist ja auch nicht so crazy thematisch. Da kannst du dich drauf konzentrieren oder kannst es lassen.
Sorry, das ist ja kurz reingehen, mit den Pagoden auch. Das ist aber auch dann so, dass dadurch, dass das ja immer so neu aufgebaut ist, musst du ja auch, du baust die ja immer woanders hin. Du musst ja schon gucken, wo führt dein Weg dich entlang, was brauchst du jetzt gerade und eben auch dann eben auf diese Teekesselchen und so weiter. Also selbst das ist halt kein No-Brainer, so dass du sagst, okay, die geht immer dahin.
Ja, genau. Und was ich sagen wollte, ist klar, ist diese Kaiserleiste total wichtig. Nur das Ding ist, wie kommst du an diese Kaiserleistenplättchen? Das ist ja wiederum auch, es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist das, was nachher auch so gut macht, ja. Dass du, ich sag mal, diese Kaiserplättchen aus unterschiedlichsten Quellen beziehen kannst. Und das ist auch in jeder Partie anders. Du kriegst sie über den Fluss, du kriegst sie über diesen Rondell-Geschichte, du kriegst sie über die Auftragsplättchen. Und es ist eigentlich eher immer ein, ich muss das machen, aber wie komme ich da jetzt hin?
Ne, wie komme ich da hin? Genau. Und du stehst immer in jeder Partie am Ende oben auf dieser Kaiserplättchenleiste, das ist klar.
Genau.
Aber die Frage dann auch da zum Beispiel, wann machst du das? Ne? Also wann, da liegen gerade eigentlich Karten, die ich gar nicht gebrauchen kann. Vielleicht warte ich lieber mal, bis der andere sich die zuerst holt. Weil wir haben nämlich oft festgestellt, Timing. Dass sehr oft die Kaiserkarten am Ende dann auch gar nicht so unwichtig waren, wer jetzt gewinnt.
Ja.
Aber gut.
Sehr schönes Spiel. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, auch das ist eins der Eurogames des letzten Jahrgangs. Schaut euch das an. Wenn euch Seti gefallen hat oder auch nicht, ist auch total egal, denn das ist wirklich auch wieder komplett was anderes. Ne? Also das hat auch vom Spielgefühl eigentlich gar nichts mit SETI zu tun. Du sagtest, naja, SETI ist wirklich ein Mangelspiel, wo wirklich Sachen super entscheidend sind in deinem Zug selbst. Und hier ist es eher ein Wohlfühlspiel mit wichtigen Entscheidungen und eher, selbst wenn du einen Fehler machst, du kannst ihn vielleicht wird dir aus dem Fehler eine neue Taktik. Kann ja sein. Ja, das ist ganz interessant bei dem Spiel.
Und ich finde es auch gut, was du gesagt hast. Ich finde es momentan so ein bisschen unterschätzt. Schauen wir mal jetzt, wo es verfügbar ist. Vielleicht ändert sich das dann noch.
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde es mir auch wünschen, weil, wie gesagt, das finde ich richtig gut. Er bringt ja jetzt dieses Jahr schon wieder 1000 neue Spiele gefühlt raus. Die sprechen mich wenig an bisher. Also mit Aquaria kann ich gar nichts anfangen aufgrund des Themas. Er bringt noch einen Kickstarter bei Awakened Realms. Also der ist jetzt wirklich richtig im Game.
Das ist so gefühlt noch kleine Anekdote. So der zweite Danny Garcia eventuell. Beides so vielleicht auch in einer ähnlichen Range. Und ich finde übrigens auch, dass es zumindest bei uns so ein bisschen mit Blumenstraße konkurriert, was auch so ein Feel-Good-Euro-Game ist.
Auf jeden Fall.
Mit einer ähnlichen Komplexität.
Ja, aber Galileo Galilei solltest du dann vielleicht auch nochmal spielen, weil dann änderst du vielleicht deine Meinung ja auch wieder. Nein, ich finde es auch nicht schlecht. Galileo Galilei ist kein schlechtes Spiel, aber ich finde, das ist so mit Abstand das Schwächste von den dreien, auf jeden Fall.
Naja, das habe ich jetzt öfters gehört, deshalb plane ich das wahrscheinlich nicht zu spielen. Also da hätte ich, irgendwer hätte jetzt mal schon mal sagen müssen, dass es ihm eigentlich gut gefällt, da habe ich aber gar nichts gehört. Noch kleine Anmerkung, es sieht auch so aus, dass wir, glaube ich, zu beiden spielen. Galileo Galilei und ja, SETI auch und auch Tiergarten dieses Jahr noch eine Erweiterung bekommen.
So sieht's aus. Also bei Tiergarten bin ich auch sofort dabei. Bei SETI bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da brauche ich nicht unbedingt diese asymmetrischen Fraktionen zu Beginn. Aber bei Tiergarten auf jeden Fall. Ist interessant. Wird mitgenommen. Und bei Hoch jetzt auf Deutsch endlich verfügbar. Hat echt lang gedauert. Ja. Irgendwie dachte ich, das kommt schneller.
Simon, dann hoffe ich, hast du noch uns was Schönes mitgebracht, ein Spiel, was wir mögen.
Ein Spiel, was wir mögen, du weißt es doch, Stefan. Ich habe dir doch in unserer letzten, vorletzten Folge quasi erzählt, in dem 1-Minuten-Pitch von Naishi. Und du hast es dir jetzt auch gekauft und jetzt haben wir auch dann die Zeit, endlich nicht nur eine Minute drüber zu sprechen, sondern es ausführlicher zu tun. Der liebe Timo aus der Community, Grüße, hatte mir das damals empfohlen und ich habe es dann tatsächlich auf Französisch gekauft. Da ist es nämlich schon Anfang des Jahres erschienen und da hat er das beim guten Philibert, ne? Da kann man immer gut irgendwie die französischen Titel auch nach Deutschland liefern lassen.
Super gut, ja.
Ja, also keine Werbung an der Stelle, ne? Aber das ist naja, so eine Bezugsquelle fürs Ausland. Also,
ich wollte gerade sagen, wenn ihr generell offen seid für englische, internationale Spiele und da ist, wenn die in deutschen Versandhandel oder Geschäft nicht verfügbar sind, Philibert.net ist da eigentlich immer sehr gut. Die ist, glaube ich, auch in Belgien sitzen die, ne? Und liefern da auch relativ schnell. Also ich habe da,
nee, die kann man immer gute in Frankreich Sachen tatsächlich.
Ist es so?
Ja, jetzt bin ich auch unsicher.
Jetzt Battle,
ist auch egal. Jedenfalls,
du erzählst weiter.
Jedenfalls liefern sie auch über einen gewissen Betrag auch kostenlos nach Deutschland, glaube ich. Ne? Zumindest war es letztes Mal so, als ich da bestellt habe. Jedenfalls ist es so, dass Naishi so ein kleines Zwei-Personen-Duellspiel ist. Ich würde sagen, auf so einem recht niedrigen Niveau. Ne? Das ist jetzt nicht auf Mindbug-Level oder sonstiges. Und ist jetzt tatsächlich auch endlich auf Deutsch erschienen. Und worum geht es? Es ist, ich weiß gar nicht, worum geht es so richtig? Weil
keine Ahnung.
Ist auch egal. Es ist ein Kartenspiel. Ja, wir haben eine Auslage von 5 Karten vor uns liegen und wir haben 5 Karten auf unserer Hand oder Gegner ebenso. Und das Interessante ist, dass die Stellen, wo wir unsere Karten in der Hand und vor uns angeordnet haben, tatsächlich beides nachher Positionspunkte geben. Es ist so ein bisschen puzzelig. Die eine Karte will neben den anderen liegen, die eine Karte will vielleicht außen liegen, wie auch immer. Die eine Karte gibt simple Set Collection Punkte. Und das Interessante bei dem Spiel ist, dass eben immer die Hälfte der Auslage von dem Gegenüber verdeckt ist, ne? Weil es eben auf der Hand ist. Und wir können in dem Spiel tatsächlich auch so Aktionsplättchen einsetzen, statt uns eine Karte zu nehmen, um so ein bisschen hin und her zu tauschen. Und dann gibt's noch eine ganz gemeine Mechanik, da habe ich letztens ein Review gehört, der hat da völlig drüber geschimpft und sagte, was ist das für eine beschissene Mechanik? Es geht doch eigentlich nur darum, das als Erste zu tun, um den anderen eins auszuwischen. Ja, hat er. Stimmt. und zwar kann man da nämlich einmal im Spiel eine seiner Scheiben, seine Aktionsscheiben dauerhaft abgeben, um eine Karte vom Gegner mit der eigenen zu tauschen. Und das ist schon ziemlich gemein, weil gegen Spielende hat man ja schön alles angeordnet, wie man möchte. Und wenn man dann dem anderen eben eine Karte wegnimmt und eine gibt, die völlig daneben ist, dann kann das schon durchaus auch mal spielentscheidend sein. Aber seid nicht davon abgeschreckt, denn das Interessante ist, dass das eigentlich immer ein ganz, ganz präzises Abschätzen ist, wann man das macht. Tut man es zu früh, ist das komplett ins Nichts geraten und vielleicht auch völlig schlecht. Hat man es genau zur richtigen Zeit gemacht, dann war der andere vielleicht einfach einen Zug zu langsam. Und das, finde ich, ist eigentlich so dieser Mechanismus heruntergebrochen, weswegen ich ihn auch sehr gut finde. Und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt immer Spiele entscheidet, aber es ärgert natürlich den anderen nochmal immens. Auch weil das Spielende eben dynamisch ist. Entweder man löst es aktiv aus, wenn einer der 5 Stapel leer ist, von dem man nachzieht, oder 2 Stapel sind leer. Dann ist es sofort aus mit der Runde. Und ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich denke immer, das sind eigentlich so wenig unterschiedliche Karten. So viele Partien dürfte es doch gar nicht halten. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, schon eine zweistellige Anzahl an Spielen bei dieser, bei diesem Spiel. Und ich mag das total gerne.
Also da sind wir beim Thema von gerade wieder, ne? Das ist ja die Mechanik, die hier überwiegt und wie viele Karten es hat, ist erstmal egal, ne?
Ja,
und
ja, voll.
Ich nochmal auf diesen Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, das muss man sich ungefähr so vorstellen, als hätte man einen Mindbug in der Mitte liegen, und wer den zuerst nimmt, aktiviert den so ungefähr, ja. Also leicht übertrieben.
Es ist auch ein kleines Rennen darauf, ne? Aber man darf es nicht zu früh nehmen.
Und das Element, ohne das wäre das Spiel in meiner Wahrnehmung direkt mindestens eine Note schlechter.
Ja,
weil
würde
das
ich auch sagen.
Allein ist schon mitentscheidend, weil du hast in dem Spiel halt so 3 Wege, wie du relativ viele Punkte bekommen kannst. Und das Schöne, was mir erstmal bei dem Spiel total gefällt, ist, dass du gucken musst, was macht der Gegner. Also es reicht nicht, jeder baut ja sein eigenes Puzzle auf, also sein eigenes Set an 8 Karten. Also wir sind jetzt nicht mehr in einem 3x3 Grid wie bei Castle Combo oder Pixies, sondern in einem 5x2. Und müssen da halt eben, ne, es ist entscheidend, wo liegen die Karten und das der Clou ist ja wirklich da, woher ziehe ich. Aber dieses Tauschen der Karte. Du musst genau gucken, was sammelt der? Sammelt der die Felder? Ja, 4 Felder geben unglaublich viel Punkte. Und dann wirklich gucken, okay, alles klar, da hat er jetzt 1 seiner Felder liegen. Dann möchtest du ihm vielleicht ein Feld wegnehmen. Oder du willst gucken, dass ein Feld auf einer ungünstigen Position für ihn liegt, wenn du was tauscht mit 2 Karten. Dass du, ne, also du tauscht sehr oft, um für dich Karten in eine richtige Position zu legen. Manchmal willst du aber auch mal gucken, kann ich das nicht auch kombinieren, dass ich auch gleichzeitig noch eine Karte schlecht für den anderen lege. Du kannst Karten wegnehmen und so weiter. Allein dieser Mechanismus macht für mich so den Clou von dem Spiel aus. Und für mich ist das so ein bisschen so in dieser, ich würde es ein bisschen beschreiben als das perfekte Urlaubsspiel. Ja, also du nimmst das als Partner mit und duellierst dich da des ganzen Urlaub über hinweg mit dem Spiel. Und das so, also aus Fantas da bisher sehr interessant und sehr unterhaltsam. Also es hat mir bisher tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, das ist auch eben eins dieser Schachtelspiele, die sehr gut auch für den Urlaub geeignet sind. Ne? Deshalb habe ich es ja auch erwähnt. Bei uns, bei Board Game Circus erschienen. Ich finde es wirklich ein gelungenes Ding. Ich finde vor allen Dingen aber die Mechanik die Hälfte deiner Auslage ist offen, die Hälfte ist verdeckt. Das ergibt so eine Spannung, weil du die ganze Zeit nicht weißt, was macht denn jetzt der andere gerade? Wie weit ist denn der eigentlich? Und du musst ja wissen, wie weit er ist.
Hast ja auch diesen Memory-Effekt, dass du dir merken kannst, welche Karten der andere hat. Ne? Also du hast ja schon
so, das
so ein bisschen, dass du, okay, der hat jetzt da hinten die Links nicht genommen. Moment.
Ja, doch, klar. Wenn ich merke, der andere geht voll auf die Felder, dann habe ich das natürlich im Kopf. Oder ganz interessant sind ja auch diese Torbögen, weil wenn du davon eine hast, gibt es -5 Punkte. Wenn du 3 oder mehr hast, 30. Und es gibt, glaube ich, nur 5 insgesamt in dem gesamten Spiel. Und wenn du dann natürlich dem anderen gerade irgendwie das letzte Ding da wegschnappst und er dadurch dann 30 Punkte von 30 auf 0 Punkte rutscht, das ist natürlich gemein. Aber das musst du abschätzen. Und du wirst für deine Beobachtung beziehungsweise auch für dein Spielgefühl für das Spiel, wirst du belohnt. Das kann aber auch durchaus gemein sein. Also es ist auch wirklich in Ordnung zu sagen, mir gefällt dieser Mechanismus nicht. Das ist wirklich richtig gemein.
Ja, ne, natürlich kann man das sagen, aber das ist halt Quatsch. Ne?
Ja doch, wenn es einem nicht gefällt, gefällt es einem nicht. Das ist ja, also man darf nicht dieses, also es gibt ein Mechanismus in dem gesamten Spiel, den machst du nur einmal und der ist absolut gemein, aber darum baut sich sehr viel auf.
Ja,
das muss man wissen.
Tatsächlich auch jetzt mittlerweile recht viel online gespielt und ich finde auch, also du kannst, es ist ja nicht so, als wäre das der entscheidende Move, ne? Also du musst auch schon damit rechnen, ne? Also du,
es passiert schon mal.
Und du kannst dem Ganzen ja theoretisch sogar auch vorbeugen, indem du dir einfach selber sagst, okay, ich warte gar nicht so lange, ne? Und dass du es schon relativ früh selber nutzt, dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass das einfach bei dir nicht passiert. Hast dann natürlich einen Nachteil, aber hast dafür erstmal den Vorteil, dass du dir dann im besten Fall auch noch eine Karte geholt hast. Ja, vielleicht ja, da schlage ich jetzt nochmal kurz die Brücke zum Anfang, die Naishi, das ist nämlich die namensgebende Person, das ist nämlich das japanische Wort für Hofdame oder Kammerfrau und das ist nämlich eine Karte, die will eigentlich in der offenen Reihe vorne liegen, da gibt sie am meisten Punkte und hat dann auch noch so zwei andere Karten, die neben ihr liegen wollen, dann geben die wiederum Punkte. Ne, wir sind hier im japanischen Setting, finde ich auch sehr, eigentlich sehr schön gemalte Karten.
Ja.
Und der Designer ist, glaube ich, auch ein Newcomer. Der hat auch selber ein Erklärvideo da auf YouTube zur Verfügung gestellt. Und ja, ich finde das halt immer, ne, wenn du das nicht magst, die Mechanik, worauf wir gerade gesprochen haben, ja, dann das gehört schon zum Spiel. Ne? Das ist schon Teil des
Kannst nicht sagen, Gentleman's Agreement, wir spielen das jetzt mal ohne die Mechanik, dann wird es halt nicht das gleiche Spiel sein.
Genau, und da gibt es halt genug andere Spiele, wo jeder einfach für sich dann die Karten sammelt. Und hier das Spiel, und das finde ich gut, denn sonst können wir auch Computerspiele oder sonstiges spielen, du musst dich mit deinem Gegenüber beschäftigen, was macht der, was nimmt er weg. Das ist einfach ein Teil von Brettspielen, ne? Dass dieses Scheiß, jeder macht was für sich. Ne? Also ich habe ja auch gerade, ne, Tiergarten darüber gesprochen, aber schöne Interaktion miteinander, das ist doch auch was Feines.
Absolut. Schön, dass es uns beiden gefällt und ich dir schon wieder einen Tipp geben konnte.
Ja, das ist eine der harmonischsten Folgen hier.
Ja, was hier los?
Seit langem haben. Das gefällt mir gar nicht. Also wir müssen auf jeden Fall wieder schauen, dass wir uns ein bisschen mehr streiten.
Ja, kein Problem.
Ich gucke mal auf unsere Liste, was da noch kommt. Ich weiß gar nicht, ob da. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, was wir finden.
Da ist.
Im Moment. Würde ich auch sagen, also gerade die neueren Spiele sind auch gerade ganz gut eigentlich, die rauskommen. Ich bin mal gespannt, ich habe ja Duell vor Cardia auch schon jetzt mal geordert und es liegt hier bei mir.
Ja, ich sagte jetzt nichts zu, ne? Das habe ich auch schon gespielt.
Ja genau, aber du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht gehen ja da die Meinungen auseinander.
Vielleicht. Ja, ich werde es auch noch mal ein bisschen spielen, aber ja na gut.
Okay, was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ich habe noch ein letztes, ich würde es mal als Liebhaber-Sammler-Stück titulieren. Und zwar, über internationale Titel sprechend, reden wir über einen, der noch schwieriger zu bekommen ist als irgendwelche englischen Sachen. Und zwar ist die Rede von Cat and the Tower. So, und das ist erschienen bei Arclight Games, ist japanisch, ne, glaube ich, hoffe ich.
Ja, das sieht so aus.
Simon macht die Recherche währenddessen. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Und zwar sind wir ja beide unglaublich große Fans vom Nekojima, welches ich auch schon öfters mal mit zur Arbeit hatte. Und das ist auch, glaube ich, wirklich ein Top-Pick, wenn es so um Bausachen, Bautürme nach oben, die dürfen nicht zusammen Stürzen Spiele geht. Und Cat in the Tower schlägt in eine ähnliche Kerbe, nur mit einem anderen Wunsch. Und zwar bauen wir hier nur einen einzelnen Tower nach oben. Und hier ist nicht nur das Spiel japanisch, sondern auch so das ganze Flair des Materials. Und zwar haben wir nämlich wirklich hier so ein bisschen wie bei, wie hieß das noch, Super Rhino Hero Battle oder sowas, das früher mit meinen Kindern ganz oft gespielt, genau, Rhino Hero Super Battle, auch so ein bisschen, die man so falten muss. Du kriegst auch das Ganze am Anfang in so einer viel zu kleinen Box und schon mal Spoiler, die Box ist auch, die wird nicht größer. Und also die, nachdem du alles ausgepackt hast und gefaltet hast, ist sie noch mehr zu klein, als dass sie es für eine Kind geschwommen war. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. So, die große Besonderheit bei dem Spiel ist, du suchst zwischen zwei Karten aus und musst dann zwei Bauteile nehmen, zwei Säulen. Mhm. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, die sind nie gleich hoch. Mhm. Die sind, und zwar gibt es, eine schöne Karte liegt dabei, wie die sich unterscheiden. Die unterscheiden sich ganz leicht in einem kleinen Grad wirklich nur von eines so hoch und dann ist die nächste unterschiedlich. Und die Karte gibt dir immer zwei Karten vor, die du nehmen musst. Manchmal hast du Glück und es ist wirklich nur zwei Karten, die wirklich nur minimaler Unterschied haben. Und manchmal hast du aber dann auch schon ein bisschen größeren Gap. Das führt dazu, dass du einen geraden Turm nach oben baust, der aber spätestens irgendwo ab der 8., 9. Etage anfängt, richtig zu wackeln, aber nicht sofort umzufallen. Und das ist gefühlt so eine kleine, also ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Stereotypen zu stark bediene, aber es fühlt sich nach so einer japanischen Meisterleistung an, wirklich von aus so einer Kultur kommt, also wirklich mit dem Papier, dass du da wirklich diesen Turm baust. Und anders als mit Nekojima, wo ich sagen würde, das ist ein Spiel, das nehme ich mit zur Arbeit, das hast du mal auf dem Firmenabend-Event und so weiter, an so einem Stehtisch wird da gespielt und alle lachen. Das hier ist Präzision gefragt. Und hier habe ich schon zig verschiedene Sachen ausprobiert, wie es denn jetzt am sinnvollsten ist, diesen Turm zu bauen. Also welches Plättchen nehme ich? Nehme ich mal dann doch viel eher, setze ich die direkt immer alle nebeneinander und baue abwechselnd. Dann ist das große Teil mal rechts, dann wieder auf der anderen Seite. Oder drehe ich mich im Kreis, dass immer langsam der Turm höher wird. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dazu gibt es so Katzen. Und die Katzen bei Nekojima, die finde ich immer eher nervig so. Und es gibt ein paar, die spielen keine Rolle, die hängst du einfach dran. Und hier ist das Ziel, dass der Protagonist des Spiels, ich habe den Namen der Katze vergessen, sie hat einen, es ist nicht entscheidend, wie hoch du den Turm baust, sondern so, wie hoch du die Katze bekommst. Und damit du die Katze nach oben setzen darfst, diese schwarze Katze mit dem schönen roten Schal, und auch die Figur hat auch wirklich diesen schönen roten Schal, wirklich sehr schönes Material generell. Und damit du das machen kannst, musst du dann andere Katzen auf den Turm setzen. Und das darfst du zwischendurch auch, darfst du dich entscheiden, ob du jetzt Teile setzt oder Katzen. Und nicht nur ist das wichtig, um die schwarze Katze nach oben zu bringen, sondern die sind auch ultra wichtig, um wieder Stabilität in den Turm reinzubringen. Wenn der so ein bisschen eher nach in die eine Richtung ausschlägt, setzt du sie auf die andere. So, long story short. Ich belasse es mal hier dabei. Ich finde, es ist so ein richtig schönes Sammlerstück. Anleitung müsst ihr euch mit Google Lens übersetzen lassen. Also wirklich, ich habe, glaube ich, auch gar kein Erklärvideo gefunden. Es ist aber relativ, doch eins gab es irgendwas, relativ überschaubar. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Und es ist ein schönes Spiel, wo man sich hinsetzt bei einem Tee, Kaffee, was auch immer, Kaltgetränk, Warmgetränk, und versucht wirklich den Turm so hoch wie möglich zu bekommen, sprich die Katze so weit wie möglich zu kommen. Dazu ist es wirklich ultraschön verpackt. Es ist sogar so, dass da wirklich noch so eine Story dabei ist, dass es gibt verschiedene Levels, und das Traurigste ist, ich bin noch nicht so weit gekommen. Und dann gibt's auch eine Karte, die du umdrehen kannst. Dann steht da ein bisschen Flavortext drauf. Das ist so ein Sammlerstück. Ein bisschen schwierig zu bekommen. Könnt ihr euch aber importieren lassen. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wird wahrscheinlich so um die 35, 40 Euro auch gewesen sein mit allem drum und dran. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, als es jetzt wirklich wert ist. Vielleicht ist es auf der Messe verfügbar. Ich weiß es nicht.
Wär's von Arcane Wonders. Die sind ja zumindest immer auf der Messe, mal sehen, ob sie da sind. Die ist ja mit im Spiel.
Das ist was Besonderes, Schönes für sich selber. Ich habe es auch bisher nur alleine gespielt, kann daher gar nicht sagen, ob das mit mehreren interessant wäre oder nicht. Bring es gerne mal mit, aber von mir auch eine Empfehlung, Cat and the Tower.
Aber ist das nicht so, dass das total nervig ist, das wieder zusammenzubauen dann und in diese Box, also dass du das jedes Mal dann so komplett auf- und abbauen musst?
Ich falte die nicht mehr zurück. Ne? Also wenn die einmal gefaltet sind, lasse ich die, dann stapelte ich die so aufeinander.
und ich mache die Box nicht mehr zu, beziehungsweise die Box, der Deckel geht halt einfach nicht mehr richtig drauf. Ne?
Okay, aber es ist nicht so, dass du den Turm jetzt irgendwo in deine Wohnung platzieren müsstest, sondern du kriegst es schon irgendwie in die Box, nur ist ihm nicht zu.
Ja, genau. Das sind ja ganz viele Einzelteile, diese gefalteten kleinen Dinger. Und es geht auch irgendwie, also ich habe auch nicht, also es geht schon irgendwie. Ist aber nerv. Also das ist der nervigste Teil im Spiel, dass das leider nicht so gut gelöst ist. Da hätte einfach eine größere Schachtel mal Not getan. Aber ich finde es trotzdem eine Empfehlung.
Ja, ist doch gut. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Würde ich mal mitspielen, wenn du es mal irgendwie mal nicht alleine spielen willst.
Ich gebe es dir einfach mal mit, wenn du die anderen Spiele zurückbringst.
Ja, genau. Jetzt habe ich hier Druck. Spaß. <Ja. lacht> Die habe ich alle nicht mit in den Urlaub genommen extra. Ich dachte, das machen wir dann, wenn ich wieder hier zurück bin. Ich muss sie nur vor der Messe noch gespielt kriegen. Das ist so das Ding. Ja, dann kommen ja die ganzen
das neuen Lustige heißen ist, Titel. Ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich dir ausgeliehen habe. Also ich weiß, hier fehlen die, hier sind die Löcher im Regal. Aber ihr wisst jetzt gar nicht, was da fehlt. Das fällt mir dann vielleicht erst ein, wenn ich es wieder spielen will.
Ja, das ist auch gut. Sehr nice. Ja, ich habe. Ich verrate es auch nicht.
Das ist cool, ja. Dann sind jetzt ein paar Spiele in deinen Besitz übergewandt.
Nein. Du kriegst die, die stehen hier auch alle gesondert, weil die passen gar nicht ins Regal. Aber Barcelona hast du mir unter anderem ausgegeben. Das habe ich mir selber gekauft jetzt.
Stimmt.
Und kurz danach war es im Sale.
Barcelona gibt es auch die Erweiterung, ne?
Ja,
die
wollte
ich mir schon immer.
Mach das mal und sag mir, ob es gut ist.
Es gibt so viele gute Spiele.
Auf jeden Fall. Naja, aber so ist es halt. Beim nächsten Mal vielleicht auch wieder ein paar schlechtere. Wer weiß.
Ja? Na, ich finde es ja gut, dass er.
Ich finde es auch gut.
Schlechtere ja nur, wenn es vielleicht jetzt bekanntere Titel waren, so wie Kauri oder.
Ja, schlecht war es ja auch nicht.
Schlecht also, war es auch nicht, das stimmt.
Ja, aber das war doch schon mal ein guter Wiedereinstieg hier nach der Sommerpause. Auch wenn ihr das wahrscheinlich jetzt noch irgendwie ein paar Tage später hören werdet, weil wir müssen hier vorproduzieren.
Aufgenommen, aber frisch.
Wir sind wieder drin, wir sind wieder zurück und wünsche euch eine schöne Brettspielwoche auf jeden Fall.
Ebenso und bis nächste Woche.
Ciao.
Bis dahin.